Deutschlandfunk Nova. Update.
Mit Sebastian Sonntag.
Ist ja auch anstrengend gewesen, das mit dem schönen Wetter die ganze Zeit. Immer rausgehen, grillen mit Freunden im Park oder abends das obligatorische Kaltgetränk im Biergarten. Damit ist jetzt endlich Schluss. Bis Mittwoch sollte auch im letzten Zipfel von Deutschland Regenwetter angekommen sein. Und das heißt, wir können endlich wieder drinnen bleiben.
Muss ich nicht mit meinen lästigen Freunden treffen. Ich kann einfach zu Hause sitzen und Netflixen.
Pilze sammeln, jetzt wachsen wieder Pilze.
Endlich wieder in Ruhe zu Hause essen, ohne Wespen.
Wir feiern heute den Regen und erzählen euch noch mehr über die Vorteile dieser nassen Angelegenheit, nur für den Fall, dass ihr euch nicht mehr erinnern könnt. Und wir sprechen darüber, dass US-Präsident Donald Trump angekündigt hat, die INF-Verträge zu kündigen. Die gibt es seit den 80ern und die waren quasi der Anfang vom Ende des Kalten Kriegs.
Über 2600 nukleare Mittelstreckenraketen sind verschrottet worden und das war für Europa ganz, ganz wichtig. Denn die waren ja auf Europa gerichtet. Insofern, gerade Europa muss sich jetzt sehr dafür einsetzen, dass Amerika und Russland vernünftig bleiben, sich zusammensetzen.
Das ist unser Korrespondent Martin Ganselmeier in Washington und der erklärt in diesem Podcast, was passieren würde, wenn die USA tatsächlich diese Verträge kündigen würden und warum Donald Trump das überhaupt wollen könnte. Außerdem geht's um einen Blob.
Jetzt hat er Blub gemacht. Komm, mach noch mal einen Blub.
Nee, nicht um Blub. Den gibt's nur im Spinat. Ein Blob, den findet man gerade im nördlichen Pazifik, vor der Küste von Alaska. Und der macht gerade Meteorologen und Naturschützern Sorgen. Warum? Erfahrt ihr unter anderem auch in diesem Podcast. Das Update am Montag, den 22. Oktober 2018. Schön, dass ihr mit dabei seid.
Deutschlandfunk Nova.
Mehr als zwei Wochen hat es jetzt gedauert. Am Wochenende hat Saudi-Arabien jetzt endlich zugegeben, ja, der Journalist Jamal Khashoggi ist im saudischen Generalkonsulat in Istanbul getötet worden. Bei einem Streit, der in eine Schlägerei ausgeartet ist, sagt die saudische Führung. Die Türkei spricht allerdings von Mord. Und es ist auch immer noch nicht klar, wo die Leiche des Journalisten ist. Anne Zuber aus der Deutschlandfunk Nova Redaktion aus den Nachrichten. Der Bundesregierung reicht die Erklärung von Saudi-Arabien jetzt nicht. In der Politik wird deshalb über die Beziehungen zu Saudi-Arabien und auch über die Konsequenzen diskutiert, ne?
Ja, vor allem über Rüstungsexporte nach Saudi-Arabien. Kanzlerin Angela Merkel hat ja schon am Wochenende gefordert, dass dieser Fall gründlich und transparent, so hat sie es ausgedrückt, aufgeklärt werden muss und dass sie erstmal keine Rüstungsexporte mehr nach Saudi-Arabien will. Regierungssprecher Steffen Seibert hat das heute nochmal wiederholt.
Auf der Grundlage, die wir zurzeit sehen, solange die Untersuchungen andauern, solange wir nicht wissen, was geschehen ist, gibt es keine Grundlage für positive Entscheidungen für Rüstungsexporte nach Saudi-Arabien.
Seibert sagt, die Bundesregierung will jetzt prüfen, ob schon genehmigte Waffenexporte nach Saudi-Arabien wieder rückgängig gemacht werden können. Deutschland will sich da abstimmen mit Frankreich, mit Großbritannien und auch mit der EU. Von der EU kommt da allerdings im Moment nicht besonders viel, nur dass Waffenexporte Sache der einzelnen Mitgliedstaaten sind.
Diese Diskussion um Waffenlieferungen nach Saudi-Arabien, die gibt es ja jetzt nicht zum ersten Mal. Wieso liefern deutsche Firmen denn überhaupt noch dahin? Im Koalitionsvertrag steht ja auch was zum Exportstopp, ne?
Eigentlich ja, weil Saudi-Arabien im Krieg im Jemen beteiligt ist. Aber es gibt eben Ausnahmen. Manche Lieferungen sind schon vor der Zeit der Großen Koalition genehmigt worden. Die laufen weiter. Außerdem gibt es zum Beispiel Deals von multinationalen Konzernen, die auch in Deutschland herstellen. Oder es gibt eben Güter, die zivil und militärisch zu nutzen sind. Mhm. Oppositionspolitiker fordern deshalb jetzt ganz konsequent, auch Waffenexporte auf Eis zu legen, die schon genehmigt sind. Und Grünen-Chefin Annalena Baerbock geht im ZDF noch weiter.
Und wenn es diese Bundesregierung, wenn es dieser Wirtschaftsminister wirklich ernst meinen würde, würde man diese strategische Partnerschaft, das wären die Rüstungsexporte, aber vor allen Dingen auch die Wirtschaftsfragen, die würde man beenden, weil man behandelt Saudi-Arabien noch immer so als jemand, der ein ganz normaler Player in der internationalen Gemeinschaft ist. Und das ist er eben nicht.
Der Bundesverband der deutschen Industrie hat sich dazu auch schon geäußert. Präsident Dieter Kempf hat im Deutschlandfunk gesagt, solche Maßnahmen würden zwar wehtun, aber wenn sie nicht zu vermeiden seien, würde die Wirtschaft das mittragen.
Für morgen ist eine Wirtschaftskonferenz in Saudi-Arabien geplant. Da haben jetzt aber schon ziemlich viele abgesagt, ne?
Ja, viele Vorstandschefs von Großbanken und Großkonzernen haben abgesagt. IWF-Chefin Christine Lagarde und nach viel Kritik dann heute Nachmittag auch Siemens-Chef Joe Käser hat auf Twitter geschrieben, jetzt müsse die Wahrheit herausgefunden werden. Seine Absage sei aber keine Entscheidung gegen das Königreich oder gegen dessen Volk. Saudi-Arabien ist für Siemens ein Milliardenmarkt. Das Unternehmen ist da gerade an zwei Großprojekten beteiligt. Einmal geht es da um den Bau eines Gaskraftwerks und dann um die neue U-Bahn in der Hauptstadt Riad.
Mhm. Lass uns zum Schluss noch mal kurz über ein anderes Unternehmen sprechen, das im Zusammenhang mit Saudi-Arabien auch unter Druck steht. Die US-Beratungsfirma McKinsey. Worum geht's da genau?
Also Aufhänger sind Recherchen der New York Times. Danach soll McKinsey Infos gesammelt haben, die die Regierung von Saudi-Arabien dann gegen Kritiker verwendet hat. McKinsey selbst sagt, dass dieser Bericht, um den es geht, eigentlich nicht für die saudi-arabische Regierung bestimmt gewesen ist und dass das Unternehmen jetzt untersuchen will, ob er möglicherweise missbraucht wurde. Mhm. McKinsey arbeitet in Deutschland auch in vielen Bereichen mit der Bundesregierung zusammen und die Grünen fordern jetzt, dass erstmal alle Aufträge auf Eis gelegt werden.
Rund um den Fall des getöteten Journalisten Jamal Khashoggi gibt es in Deutschland ordentlich Diskussion, unter anderem um Rüstungsexporte nach Saudi-Arabien und die Beratungsfirma McKinsey. Die Hintergründe dazu hat euch Anne Zuber aus der Deutschlandfunk Nova Redaktion erzählt. Vielen Dank.
Deutschlandfunk Nova Update.
Aus dem Klimaabkommen und dem Iran-Abkommen sind die USA schon ausgestiegen. Als nächstes ist vielleicht bald ein Abrüstungsabkommen dran. US-Präsident Donald Trump hat angekündigt, er will raus aus den sogenannten INF-Verträgen. Die gibt es seit Ende der 80er und die waren quasi der Anfang vom Ende des Kalten Krieges. Mit diesen Verträgen wurden nämlich mehr als 2600 nukleare Mittelstreckenraketen in Russland und den USA verschrottet und die Produktion neuer Raketen in dieser Kategorie verboten. Also ein wichtiger Vertrag. Was passiert, wenn die USA da jetzt aussteigen? Darüber spreche ich jetzt mit Deutschlandfunk Nova-Korrespondent Martin Ganselmeier in Washington. Was glaubst du, droht uns dann ein neues atomares Wettrüsten?
Ja, das kann man zumindest nicht ausschließen. Es kommt ein bisschen drauf an, ist das Ganze jetzt die typische Trumpsche Verhandlungsstrategie? Erstmal ordentlich Krach machen, die anderen verunsichern und dann sich zusammensetzen, um ein neues Abkommen, ein verbessertes Abkommen zu erzielen. Das wäre sozusagen das Best-Case-Szenario. Oder ist Trump und John Bolton, sein nationaler Sicherheitsberater, sind die wild entschlossen, diesen Abrüstungsvertrag abzuhaken und zu vergessen und sich nicht mehr dran zu halten?
Gehen wir nochmal diese zwei möglichen Theorien durch. Also was glaubst du, warum will Trump die Verträge überhaupt kündigen?
Ja, das ist eine alte Kritik der Amerikaner. Das war sogar schon in der Obama-Regierung so, dass es Anzeichen dafür gibt, und die Amerikaner sind sich da ziemlich sicher, dass Russland gegen diesen Abrüstungsvertrag verstößt, etwa seit 2014, entwickle Russland neue Mittelstreckenraketen. In der NATO-Sprache heißen diese SSC-8. Mhm. Und Russland streitet dies ab. Russland sagt, das stimmt nicht, aber Amerika und auch Großbritannien zum Beispiel sagen, wir haben klare Erkenntnisse, dass die dagegen verstoßen. Und China will einfach nicht beitreten, will sich nicht dran halten. China hat immer gesagt, das war nur ein Vertrag zwischen Amerika und der Sowjetunion damals. Da sind wir nicht dran gebunden. Und das stinkt den Amerikanern.
Wenn man sich jetzt so diese Vorwürfe anhört, kann man sich dann schon fragen, was ist der Vertrag überhaupt dann noch wert, ne?
Ja, er ist trotzdem einiges wert. Gerade als Europäer muss einem sehr daran gelegen sein, dass dieser Vertrag bleibt. Du hast es in der Anmoderation ja erwähnt. Über 2600 nukleare Mittelstreckenraketen sind verschrottet worden. Und das war für Europa ganz, ganz wichtig, denn die waren ja auf Europa gerichtet. Insofern, gerade Europa muss sich jetzt sehr dafür einsetzen, dass Amerika und Russland vernünftig bleiben, sich zusammensetzen. Im Idealfall würden Amerika, Russland und China gemeinsam einem neuen Verbot atomarer Mittelstreckenraketen zustimmen.
US-Sicherheitsberater John Bolton ist nach Moskau gereist. Hat er die Vertragskündigung schon im Gepäck oder meinst du, gibt es da schon noch eine Chance auf einen Deal?
Ich glaube schon, dass es da noch die Chance auf einen Deal gibt. Allerdings sagen hier Kenner und Experten, dass John Bolton überhaupt kein Anhänger dieses Abrüstungsvertrages ist. Er wollte immer schon raus aus diesem Abrüstungsvertrag. Es kann sein, dass Donald Trump ihn nutzt, sozusagen als Bad Guy, als den Bad Cop, den üblen Polizisten, der Druck macht. Und Donald Trump insgeheim hofft, okay, ich will drin bleiben, aber es muss gerechter zugehen. Es muss aus amerikanischer Sicht wieder mit fairen Mitteln gespielt werden.
Deutschlandfunk Nova-Korrespondent Martin Ganselmeier in Washington über die Pläne der USA aus den INF-Verträgen auszusteigen. Eine Reaktion aus Russland gibt es schon. Ein Kreml-Sprecher sagt, wenn Donald Trump diesen Plan umsetzen würde, werde dieses die Welt gefährlicher machen. Vielen Dank fürs Gespräch. Schöne Grüße nach Washington. Mach's gut.
Tschüss.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Die Punkband Feine Sahne Fischfilet sollte eigentlich am 6. November auftreten und zwar in der Aula vom ehrwürdigen Bauhaus in Dessau. Und das ZDF wollte das Konzert aufzeichnen. Aber der Auftritt ist abgesagt worden von der Dessauer Bauhaus-Stiftung, nachdem rechtsextreme Gruppen im Netz angekündigt hatten, sie würden dagegen protestieren. Und auch AfD und CDU haben sich über das Konzert beschwert. Nach der Absage gab es am Wochenende von vielen Stellen Kritik an dieser Entscheidung, aber auch alternative Auftrittsangebote für die Band. Verena von Keitz aus der Deutschlandfunk Nova-Redaktion Redaktion. Du hast die ganze Geschichte verfolgt. Wie ist denn gerade der aktuelle Stand?
Also das ZDF sucht derzeit nach einem neuen Veranstaltungsort für das Konzert. Erst hieß es, es sei noch nicht bekannt, wo das sein soll. Aber tatsächlich sind jetzt im Laufe dieses Nachmittags jede Menge Alternativorte angeboten worden. In anderen Bauhausstädten wie Weimar zum Beispiel. Mhm. Und möglicherweise treten Feine Sandfischfilet noch in diesem Jahr auf im Bauhausarchiv in Berlin. Dorthin haben sie nämlich der Berliner Kultursenator Klaus Leder von den Linken und Markus Klimmer, das ist der Vorstandsvorsitzende des Bauhausarchivs, jetzt eingeladen. Markus Klimmer hat auch gegenüber der Berliner Zeitung gesagt, Zitat, das Bauhaus ist ein politischer Ort. Wer etwas anderes sagt, hat das Bauhaus nicht verstanden. Und damit hat er eben auch die Haltung der Bauhaus-Stiftung in Dessau kritisiert, die die Absage so begründet hatte für das Konzert, das Bauhaus solle nicht zum Austragungsort politischer Agitation und Aggressionen werden. Mhm. Und auch verlautbart hatte, wir als Bauhaus sind ein bewusst unpolitischer Ort.
Heißt, sie wollen keine Randale, wenn da eine linke Antifa-Punk-Band auftritt und rechte Protest ankündigen.
Ja, genau, so hatte man das verstanden. Mhm. Das sehen eben viele als völlig falsches Signal, also dass rechte Gruppen mit ihren Drohungen es schaffen, dass ein Konzert abgeblasen wird, mhm, anstatt dass der Aufmarsch von Rechten gegen das Konzert verboten wird, und verweisen dann auch auf die Geschichte vom Bauhaus, so wie der Deutsche Kulturrat es tut in einer aktuellen Pressemitteilung. Zitat, aus Angst vor rechten Demonstrationen will die Stiftung Bauhaus Dessau ein Konzert des ZDF mit der linken, aber nicht extremen Band Feine Sahne Fischfilet in seinen Räumen verhindern. Das ist ein absolut falsches Signal und verhöhnt die Geschichte des Bauhauses. 1932 setzten die Nationalsozialisten bekanntlich die Schließung des staatlichen Bauhauses in Dessau durch. Mhm. Muss man vielleicht noch mal kurz sagen, also das Bauhaus war ja seit 1919, also nächstes Jahr wird es 100, die Kunstschule für Architektur, Design und Kunst, und viele Schüler und Mitarbeiter mussten nach der Schließung aus Deutschland vor Verfolgung durch die Nationalsozialisten fliehen.
Mhm. In dem Statement klingt das jetzt auch wieder an, also diese Diskussion, ob Feine Sahne Fischfilet linksextrem sei. Das ist ja ein Thema, das hatten wir gerade erst, also vor dem Wir sind mehr Konzert vor ein paar Wochen in Chemnitz. Ne?
Ja, genau, haben wir auch schon viel drüber gesprochen. Muss man vielleicht nochmal zusammenfassen. Also der Landesverfassungsschutzbericht des Landes Mecklenburg-Vorpommern erwähnt Feine Sahne Fischfilet zwischen 2011 und 2014 auf 4 Seiten. Mhm. Unter anderem wegen der Zeilen eines Liedes, in dem der Sänger Monchi von Gewalt gegen Polizisten singt. Wenn man sich den Kontext des Liedes anguckt, dann singt er davon, dass er vorher auf einer Demo von Polizisten zusammengeschlagen worden ist und dann sozusagen Rachegelüste hat. Von dieser Zeile hat sich die Band aber auch schon distanziert und seit 2015 taucht die Band im Verfassungsschutzbericht nicht mehr auf. Hm. Also so ist der Stand.
Zumindest ist es keine schlechte Werbung. Immerhin viele Schlagzeilen, könnte man sagen.
Ne? Ja, das sieht auch der Musikexpress so. Da heißt es nämlich heute in einem Kommentar von Daniel Koch, mit jeder Kritik von rechts wächst die Solidarität aus der Mitte. All das sind gute Zeichen, denn die Angriffe zeigen, wie ernst man Feine Sahne Fischfilet und ihr Engagement inzwischen nehmen muss und dass die Gegenseite Schiss vor ihnen hat. Hm. Naja, und gerade wirklich, also diese Meldung heute Nachmittag, dann scheint es auch so, dass Feine Sahne sich vor lauter Angeboten wirklich nicht retten kann. Heute kamen die Angebote für Konzerte eben aus Berlin und Weimar und auch das Anhaltische Theater in Dessau. Mhm. Das war jetzt am Wochenende schon mal angefragt worden, hatte erstmal Nein gesagt, machen wir nicht. Die haben das heute zurückgenommen und gesagt, war eine falsche Entscheidung. Feine Sahne Fischfilet können gerne ein Konzert hier machen am 6. November.
Es gibt viel Kritik an der Entscheidung der Bauhaus-Stiftung in Dessau, ein Konzert des ZDFs mit der Band Feine Sahne Fischfilet abzusagen. Wie die Geschichte weitergeht, erfahrt er natürlich hier in Deutschlandfunk Nova. Vielen Dank, Verena von Keitz aus der Deutschlandfunk Nova Redaktion.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Zwischen der EU und Italien gibt es seit Wochen Streit um die Haushaltspläne in Rom. Die EU-Kommission sagt, viel zu viele neue Schulden, damit verletzt ihr die EU-Haushaltsregeln. Und der Regierung in Italien haben sie eine Frist gegeben bis heute, um sich zu der Kritik zu äußern. Anna Zuber aus den Deutschlandfunk Nova Nachrichten. Italien hat sich an die Deadline gehalten. Der Brief ist in Brüssel angekommen, aber zufrieden ist die EU nicht, ne?
Nee, gar nicht, weil Italien sagt, wir bleiben bei unserer Schuldenpolitik und ändern nichts an unserem Entwurf. Das heißt konkret, die italienische Regierung will nächstes Jahr 2,4% neue Schulden machen, obwohl das Land schon hochverschuldet ist, hat nach Griechenland die höchste Schuldenquote in der EU, 130% des Bruttoinlandsprodukts. Das ist mehr als doppelt so viel wie das zulässige EU-Limit und deshalb hatte die EU mit der Vorgängerregierung in Italien schon vereinbart, es darf 2019 höchstens eine Neuverschuldung von 0,8% geben. Das wirft die neue Regierung aber über den Haufen.
Mit welcher Begründung?
Also in ihrem Brief an die EU schreibt die Regierung von einer schwierigen, aber notwendigen Entscheidung, dass es vielen in der italienischen Gesellschaft wirklich wirtschaftlich schlecht gehe und ansonsten eine Rezession drohe. Premierminister Giuseppe Conte hat heute außerdem eine Pressekonferenz gegeben, um diese Entscheidung zu erklären. Da hat er gesagt, die Pläne seien kein Risiko für Italien und auch keins für die EU. Und dass Italien Italien auf jeden Fall im Euro und auch in der EU bleiben will.
For Italy, there is no chance, no way to get Italy exit. There is no way to get out of Europe, of Eurozone.
Und Conte sagt auch, diese 2,4% Neuverschuldung seien auf jeden Fall die Obergrenze. Es könnten auch weniger Schulden werden. Danach soll es dann schrittweise runtergehen mit der Neuverschuldung bis 2021, dann auf 1,8%. Nichtsdestotrotz ändern will Conte die Schuldenpläne nicht.
Und was passiert jetzt? Also was für Möglichkeiten hat die EU?
Die EU-Kommission könnte jetzt die Haushaltspläne ablehnen. Das wäre allerdings tatsächlich eine Premiere, bisher in der EU noch nie passiert. Theoretisch hat sie dafür bis nächsten Montag Zeit. Es könnte aber sein, dass es morgen schon eine Entscheidung gibt, weil die Kommission da sowieso zusammensitzt. Und Italien hätte dann nochmal 3 Wochen Zeit zu korrigieren. Wenn das nicht passiert, droht Italien eine Geldstrafe.
Und das heißt, damit würde vermutlich der Streit komplett eskalieren.
Ja, also EU-Haushaltskommissar Pierre Moscovici hat heute gesagt, dass die EU keine Krise mit Italien will und dass Italien einen Platz hat im Herzen Europas, so hat er es ausgedrückt. Aber es sei eben wichtig, im Rahmen der gemeinsamen Regeln zu bleiben. Italiens Regierungschef Conte hat in seiner Pressekonferenz versucht zu beschwichtigen. Da hat er betont, dass Italien bereit ist, mit der EU zu verhandeln, falls die den Entwurf ablehnt. Anders hat sich sein Vize, Außenminister Matteo Salvini, angehört. Von dem war das aber auch nicht anders zu erwarten. Der pöbelt regelmäßig gegen die EU. Salvini hat gesagt, wenn die EU den Entwurf ablehnt, werde Italien keinen halben Zentimeter von diesen Plänen abweichen.
Die EU und Italien streiten über die Haushaltspolitik. Die italienische Regierung will trotz EU-Kritik neue Schulden machen. Erklärt hat uns das alles Anne Zuber aus den Deutschlandfunk Nova Nachrichten. Danke.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Übrigens, das, was da vom Himmel fällt, zumindest in der Nordhälfte von Deutschland, das ist Regen. Das ist ein Phänomen, das es früher öfter gegeben hat, vor dem sonnigen Frühling, dem langen, warmen Sommer und dem goldenen Herbst. Und das erreicht bis Mittwoch ganz Deutschland. Falls ihr vergessen habt, wie ihr damit umgehen sollt und was man dann so macht, wenn die nassen Tropfen von oben aufs Grillgut tropfen, hat sich Deutschlandfunk Nova-Reporterin Magdalena Bienert heute im Regen-Epizentrum in Berlin Tipps geben lassen von Menschen, die Regenschirme so souverän bedienen, als hätte es nie einen Sommer gegeben.
Mein Pony klebt an meiner Stirn, meine Jeans unangenehm an den Oberschenkeln. Radfahren bei Regen, richtig ätzend. Schön für die Natur, hin oder her. Was ist also geil daran, wenn es regnet?
Erster guter Grund, warum Regen geil ist.
Man kann mit Kind zum Beispiel gut wieder in Pfützen springen, dass es ordentlich spritzt. Und prüfen, ob die Gummistiefel noch dicht sind.
Gummistiefel anziehen.
Gummistiefel, okay. Gibt's ja inzwischen auch im Doc Martens-Style oder mit Chelsea-Silhouette. Also in cool.
Zweiter guter Grund, warum Regen geil ist.
Zu Hause bleiben ohne schlechtes Gewissen.
Und lesen, sich's gemütlich machen.
Muss ich nicht mit meinen lästigen Freunden treffen. Ich kann einfach zu Hause sitzen und Netflixen.
Gemütlich ist es aber drinnen vom Kamin. Schön auf einer Couch.
Und das am besten kombinieren mit dem
dritten guten Grund, warum Regen geil ist.
Weil man alle Lieder, die jemals über Regen geschrieben wurden, im Dauerloop hören kann. Ja, okay, man muss nicht wirklich alle Lieder über Regen hören.
Vierter guter Grund, warum Regen geil ist.
Man kann wieder Suppe essen und sich aufwärmen.
Tee trinken.
Pilze sammeln, jetzt wachsen wieder Pilze.
Endlich wieder in Ruhe zu Hause essen, ohne Wespen.
Die Eintöpfe kommen wieder.
Man freut sich jetzt wieder auf den Glühwein, der jetzt bald wieder auf den Weihnachtsmarkt kommt.
Fünfter guter Grund, warum Regen geil ist.
Der Gehalt an sekundären Pflanzenstoffen, die gut für uns sind, die uns gesund erhalten, ist natürlich im Sommer am höchsten, wenn die Bäume auch am aktivsten sind. Sie nimmt aber nie auf Null ab. Und was wir auch wissen, ist, dass die gesund erhaltenden Terpene in der Höhe, in der wir atmen, also 1 bis 2 Meter über dem Boden, besonders hoch konzentriert sind. Und nach einem Regenwetter und bei Nebel schwirren besonders viele Terpene in der Luft herum.
Der Schweizer Biologe Clemens Arvey beschäftigt sich schon lange mit der heilenden Wirkung des Waldes. Also nach dem Regen ab in die Natur. Das stärkt nachweislich unser Immunsystem und sowieso nimmt die Pollenkonzentration in der Luft ab.
Sechster guter Grund, warum Regen geil ist.
Wenn man arbeitet, ist das Gute, dass der Regen die ganzen Kunden zu uns reintreibt. Das macht es hier dann lebendiger und treibt natürlich auch den Umsatz in die Höhe.
Sagt die Betreiberin eines Standes in einer Markthalle. Aber auch online wird mehr geshoppt, wenn es ungemütlicher wird, besagt die Analyse einer Unternehmensberatung. Und eine Bringdienst-App für Lebensmittel hat ausgewertet, dass je kälter es draußen wird, umso kalorienreicher die bestellten Produkte werden. Ganz oben im Ranking Schokolade.
Siebter guter Grund, warum Regen geil ist.
Man kann Leute, die nass geworden sind, wieder wärmen.
Zu Hause im Wohnzimmer kuscheln und ein Gläschen Wein trinken.
Der Sommer war lang genug, war schön und jetzt ist Herbst auch gut.
Hier in Berlin geht man da ganz pragmatisch ran. Und dieser große, längliche Balken in eurem Wohnzimmer, das ist übrigens ein Sofa. Probiert's mal aus, ist gar nicht so schlecht. Deutschlandfunk Nova-Reporterin Magdalena Bienert ist in Berlin durch den Regen spaziert.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Hulk, Godzilla, Raumschiff Enterprise. Nee, es geht jetzt nicht um irgendeine Science-Fiction- oder Fantasy-Convention. Wir reden jetzt über Sternbilder. Also die Dinger, die sonst eher so Namen haben wie großer Wagen oder Stier oder sowas. Die NASA hat heute neue Sternbilder entdeckt. Habt ihr heute vielleicht in unseren Wissensnachrichten gehört, hier in Deutschlandfunk Nova, 21 Stück sind's. Und die haben eher unerwartete Namen bekommen. Nicht nur Verweise auf Comics oder auf Filme oder Science-Fiction-Klassiker findet man da. Sind zum Beispiel auch Architekturfans unter den Namensgebern gewesen. Eins heißt Golden Gate Bridge. Michael Büker, Astrophysiker und Wissenschaftsjournalist, bevor wir darüber sprechen, wer sich den Namen da ausgedacht hat, woher kommen denn jetzt diese 21 neuen Sternbilder auf einmal?
Ja, da geht es tatsächlich nicht darum, die Sternbilder zu ersetzen, die wir schon haben. Die bekannten, wie zum Beispiel, ist ja schon gesagt, Stier oder Orion ist zum Beispiel eins meiner Lieblingssternbilder oder Cassiopeia. Die sollen nicht ersetzt werden, sondern es geht um Sternbilder an einer, wenn man so will, an einem anderen Himmel. Denn wenn man sich andere Farben anschaut, die vom Himmel kommen, dann sieht der Himmel auch tatsächlich anders aus. Man kennt ja vielleicht, wenn wir das mal vergleichen wollen, diese Geschichte, dass Bienen auch ultraviolettes Licht sehen können und dass deswegen Blüten für die anders aussehen als für uns. Genauso ist es, wenn man sich eine andere Art von Licht anguckt, die vom Himmel kommt, als das sichtbare Licht, das unsere Augen wahrnehmen. Und zwar geht es da in diesem Fall um Gammastrahlen. Gammastrahlen ist ganz besonders energiereiches Licht. Die kennen wir eigentlich eher aus der Radioaktivität. Und wenn man mit einem Detektor oder einem Teleskop, das in der Lage ist, Gammastrahlen zu erkennen, in den Himmel schaut, dann sieht er eben anders aus. Und den haben diese NASA-Mitarbeiter und Forscher nun in 21 neue Sternbilder eingeteilt.
So, und bei der NASA gibt es viele Comic- und Science-Fiction-Fans. Oder wer hat sich diese ganzen Namen ausgedacht?
Ja, das kommt so aus verschiedenen Hintergründen, die auch mit der Mission zu tun haben. Da geht es um ein Weltraumteleskop namens Fermi und an dem arbeiten Forscher aus vielen verschiedenen Ländern mit und die finden sich alle so ein bisschen wieder darin, zum Beispiel auch eines der Sternbilder, das den Namen Mount Fuji bekommen hat, also der bekannteste Berg in Japan. Und Godzilla ist natürlich auch eine Anspielung auf Japan, Hulk dagegen aus den USA, also das geht so ein bisschen durch die Welt. Das heißt, da haben die Forscher, die an diesem Projekt beteiligt sind, sich so ein bisschen verewigt und so ein bisschen ausgetobt.
Und das ist jetzt alles so offiziell und international anerkannt mit diesen neuen Sternbildern?
Nein, das ist es tatsächlich nicht. Also muss man ehrlicherweise schon sagen, das ist jetzt eher ein PR-Stunt von den Leuten, die an diesem Projekt arbeiten. Wenn man tatsächlich neue Sternbilder für den Gammastrahlenhimmel definieren wollte, das ist keine abwegige Idee, das kann man durchaus machen, finde ich auch ganz charmant. Aber dann müsste man die Internationale Astronomische Union anrufen. Die ist dafür zuständig, Dinge am Himmel zu benennen, Namensschemata zu vergeben, auch wenn man mal neue Monde findet oder wenn es darum geht, ob es weitere Planeten gibt. Die sind zuständig, aber die sind auch langsam, das dauert alles ewig und bei der NASA hat man sich vielleicht gedacht, naja, dann hauen wir das jetzt einfach mal raus, starten die Diskussion und dann stehen wir in allen Zeitungen und das ist ihnen jedenfalls gelungen.
Das ist ihnen gelungen, wir reden auch drüber, also PR-Nummer geglückt, aber was wollten die da genau mit bezwecken?
Na, eigentlich geht es darum, darauf hinzuweisen, dass dieses Weltraumteleskop, an dem die arbeiten, das bedeutet, es ist ein astronomisches Teleskop, das aber nicht auf der Erde irgendwo steht, sondern auf einem Satelliten um die Erde kreist, dass das jetzt seit 10 Jahren arbeitet. Das ist das Fermi-Teleskop und das ist überhaupt schon mal bemerkenswert, dass ein Weltraumteleskop 10 Jahre lang mitmacht und den Himmel untersucht. Das ist viel wert. Und diese Gammaquellen am Himmel, die das Teleskop findet und die es kartiert, die sind auch etwas ganz Besonderes, weil da, wo Gammastrahlung entsteht, das sind gewaltige Ereignisse im Universum. Da geht es um Supernovae, da geht es um schwarze Löcher, da geht es um Galaxienkerne. Das heißt, das, was da kartiert wird, ist etwas besonders Spannendes für die Astronomie und die Astrophysik. Und da dann mal ein Godzilla oder ein Hulk irgendwie an den Himmel zu erfinden, damit die Leute drüber reden, finde ich eigentlich gar nicht so schlimm.
21 neue Sternbilder hat die NASA entdeckt und ihnen ganz spannende Namen verpasst. Warum ihr trotzdem jetzt nicht abends eurer Freundin oder eurem Freund Hulk oder Raumschiff Enterprise am Himmel zeigen könnt, hat Astrophysiker und Wissenschaftsjournalist Michael Büker erklärt. Vielen Dank dafür.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Was ist ein Blub? Das wissen die Frühgeborenen unter euch spätestens seit der Spinatwerbung aus den 90ern.
Jetzt hat er Blub gemacht. Komm, mach nochmal einen Blub.
Aber was bitte ist ein Blob? Also mit O statt mit U in der Mitte. So ein Blob schwimmt auf jeden Fall im Moment im nördlichen Pazifik rum, vor der Küste von Alaska. Und was ich bisher darüber weiß, ist, hat viel mit warmem Wasser zu tun. Und dieser Blob macht gerade Meteorologen und Naturschützern Sorgen. Für alles, was man sonst noch über Blobs und speziell über diesen Blob wissen muss, haben wir günstigerweise Verena Leyendecker, Meteorologin von Wetter Online. Hallo Verena.
Ja, hallo.
Also was genau ist ein Blob?
Ein Blob ist eine Warmwasserblase vor der Küste Alaskas. Das Wasser ist etwa so 2 Grad wärmer als üblich dort.
Und wo kommt der jetzt so plötzlich her?
Das ist eine gute Frage. So 100%ig klar ist das noch nicht. Fakt ist, solche Warmwasserblasen gibt es im Pazifik häufiger. Vielleicht sagt ihr El Niño was.
Mhm.
Das ist auch im Prinzip nichts anderes als eine Warmwasserblase. In diesem Falle, dieser Blob vor Alaska, da könnte ein stabiles Hoch die Ursache gewesen sein.
Mhm.
Um es mal kurz zu erklären.
Ja, gerne.
Wenn du halt ein Hochdruckgebiet hast, Hochdruckgebiete sind nicht so windig, die unterbinden die Tiefdruckgebiete. Aber Tiefdruckgebiete sind letztlich ganz sinnvoll, weil sie Wind mit sich bringen und dann das Wasser durchmischen.
Mhm.
Also das kalte Wasser aus der Tiefe geht nach oben. Und das ist jetzt nun mal nicht erfolgt und dementsprechend bleibt das warme Wasser ganz weit oben im Meer.
Also wenn dieser Blob vor Alaska mit El Niño vergleichbar ist, dann wissen wir, El Niño, der hat auch zu ganz schönen Wetterereignissen geführt. Ist das jetzt bei dem Blob auch zu erwarten?
Ja, das ist zu erwarten. So 100%ig klar ist es noch nicht, weil es einfach schon mehr El Niños als diese Blobs gab.
Mhm.
Aber klar, ein Einfluss ist natürlich, wenn das Meerwasser wärmer ist, dann ist natürlich das Land auch wärmer, also auch die Winter fallen milder aus. Ein anderer Einfluss, der nicht ganz so naheliegend ist, ist, dass es halt vor allen Dingen im Westen der USA auch trockener wird. Zum Beispiel, vielleicht erinnerst du dich, die Dürre in Kalifornien 2014 bis 2016 wird halt auch auf so einen Blob zurückgeführt, den es damals auch schon gab. Und das könnte durchaus auch dieses Jahr wieder erwartet werden, wenn diese Warmwasserblase so bleibt.
Und ich habe eben gesagt, Naturschützer machen sich auch Sorgen. Fische und andere Meeresbewohner sind gefährdet. Warum ist warmes Wasser da ein Problem?
Ja, also kaltes Wasser ist halt sehr nährstoffreich und sobald das Wasser wärmer wird, stirbt das Plankton ab und das Plankton ist ja die Nahrungsgrundlage von ganz vielen Lebewesen, also von Fischen und so weiter und wenn die nun mal absterben, stirbt im Prinzip die ganze Nahrungskette dann mit ab.
Wieder was gelernt. Also ein Blob ist eine riesige Blase mit warmem Wasser im Meer und warum die ein Problem für Meeresbewohner und fürs Wetter ist, hat Verena Leyendecker erklärt, Meteorologin von Wetter Online. Vielen Dank dafür.
Gerne.
Und damit sind wir vom Update raus. Verena von Kaltz aus der Redaktion.
Tschüss.
Und Sebastian Sonntag. Habt einen schönen Abend. Tschüss.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Montag bis Freitag. Immer zwischen 18 und 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.